Amy Pond, Professor Riversong.
I'm going to be a professor someday, am I? How exciting! Spoilers!
They've gone into warp drive. We're losing them. Stay close.
I'm trying.
Use stabilizers.
Look at her stabilizers.
The blue switches.
Well, the blue ones don't do anything. They're just blue.
Yes, they're blue. They're the blue stabilizers.
Yeah. Well, it's just boring now, isn't it? They're boring us. They're blue boring us.
Doctor, how come she can fly the TARDIS?
You call that flying the TARDIS, ha?
Okay. I've mapped the probability vectors, done a fallback on the temporal isometry, charted the ship to its destination, and parked us right alongside.
Parked us? You haven't landed?
Of course we've landed. I just landed her.
But it didn't make the noise.
What noise?
You know, the...
It's not supposed to make that noise. You leave the brakes on.
Yeah. Well, it's a brilliant noise. I love that noise.
Comport 972, Fingweis. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 972. Comport, den ich am heutigen kühlen, grauen, aber ansonsten harmlosen Freitag, dem 22. März 2024, Tag 82 in der KW12 aufgenommen habe. Das Intro entstammt aus der vierten Folge der fünften Staffel von Dr. Wer noch gleich, Professor Spoilers und Flying the TARDIS. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wie aktuelle politische Nachrichten kommentiert betrachtet, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten und längliche Zeitverschwendung kommentierende betrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik. Die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit ein bisschen was an Regierung und ein bisschen was an Wirtschaft. 9,1 Grad, Feels like 6 Grad, overcastige Greetings, die Taupunkten 7, Windmord irgendwas zwischen 18 und 25, Luftdruck ist mit 10,14,9 dabei. Claudine ist 88%, Visibility ist auf 8 Kilometer geschrumpft, Precipitation haben wir eh keine und Humidity 87%. Oder wäre der Pro-Stand 6 oder wäre es 9 Grad, es wäre Overcast, Feels Lake 7 taupunktete, 7 humidierte, 86%, Luftdruck 10, 14, 9, selbstgemessen hat er eh nicht und Wind irgendwo zwischen 19 und 33. DWD. Ist dann ausrichten, 9,1 Grad kann er konfirmieren, Cloud Cover 88, Taupunkt 7,1, Luftdruck 10, 14, 9, Humidity 87, Visibility 7, dann sagen wir 8 Kilometer, Wind zwischen 19 und 27. In der App ist es immerhin Stand 6 und 9,1 Grad mit einem Taupunkt von 9,1, kein Niederschlag, 87% Feuchte, Wind zwischen 19 und 28 und einem Luftdruck von 10,15. So. It's
6:25. Weather 6:25. Cloudy 9 degrees Celsius, feels like 6 degrees Celsius, dew point 7 degrees Celsius, visibility 20.95 kilometers, pressure 1014.27 millibars, rain 0 millimeters with 57% probability, air quality 2, good, sunrise 9 minutes ago.
Oder sowas in der Region, ja? So, dann hätten wir da mal Klimameldung von Freitag, weil das deutsche Klimaziel für 2030 scheint wieder erreichbar. Laut einem aktuellen Bericht des Umweltbundesamts hat es im vergangenen Jahr den stärksten Rückgang von Treibhausgasemissionen seit 1990 gegeben. Handlungsbedarf wird jedoch in den Bereichen Verkehr und Gebäude gesehen. Mit 673 Millionen Tonnen wurden 2023 rund 10% weniger Treibhausgase ausgestoßen als 2022, teilten Klimaministerium und Umweltbundesamt mit. Gründe sind vor allem, dass weniger Kohle in Kraftwerken verbrannt wurde und auch, dass sich die deutsche Wirtschaft in einer Rezession befindet. Oder anders ausgerückt, da hilft uns dann tatsächlich, dass wir die Wirtschaft gerade abwürgen. Die Bundesregierung hält die Klimaschutzziele bis 2030 für erreichbar. Umweltbundesamt erwartet einen Rückgang der Treibhausgasemissionen bis 2030 um knapp 64% im Vergleich zu 1990. Wobei ja 1990 als Startjahr eben immer noch den für andere Staaten unangemessenen Vorteil beinhaltet, dass da auch noch DDR-Wirtschaft drin ist, die ohne da ein Klimaziel anzuvisieren vernichtet wurde. Aber ja, da ist dann natürlich eine größere Menge CO2-Ausstoß mit draufgegangen. Ja, und es ist auch größere Menge Wirtschaft mit draufgegangen. Aber hey, so, und ja, der Habeck brüstet sich dann da, wie toll das doch alles wäre. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, ja, also wenn Auslöser von wir CO2-Ausstoßen weniger ist, dass die Wirtschaft gerade erwürgt wird und eben auch weniger Kohle in die Atmosphäre geblasen wird, dann ist das nicht nur gut. Oder anders ausgedrückt, ja, das kann man da mal hinnehmen. Sektoren, Verkehr und Gebäude verfehlen Ziel. Sind zwar besser, als es vorher ausgesehen hat, aber verfehlen ihre Ziele offiziell. Da die Emissionen im Verkehr und Gebäuden maßgeblich sind für die EU-Klimaschutzverordnung, bedeutet dies auch, dass Deutschland hier seine Ziele bis 2030 ohne weitere Maßnahmen verfehlen könnte. Aber nachdem die entsprechenden Ministerien ja gesteigerten Werte darauf legen, nicht signifikante Zielerreichungsmaßnahmen zu liefern, ja, könnte ein bisschen schwierig werden, ne? So, dann Fouchet, und zwar das Präsidium der FDP, meldete Heise am Montag, hätte einen Beschluss gefasst, um die Kernfusion in Deutschland gesetzlich zu verankern. Sanjo East, 628. Über die bisherigen Schritte hin zu dieser Form der Energiegewinnung hinaus sei eine innovationsfreudige, freundliche Regulierung nötig, die Planungssicherheit und Klarheit schaffe, erläuterte Bundesforschungsministerin Bettina Starke-Watzinger auch in ihrer Funktion als stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende. So, der Witz ist jetzt der Fusion. Ja, man kann irgendwie der Meinung sein, Fusion, wenn sie denn mal irgendwann käme, wäre eine Möglichkeit zur Energieerzeugung. Allerdings muss man jetzt nicht besonders intensiv in der Forschung drinne stecken, um zu erahnen, dass Fusion nichts ist, was jetzt nur noch umgesetzt werden müsste, sondern genau genommen gibt es nirgendwo weltweit öffentlich bekannte Fusionsanlagen, die da schon einen aktuellen Forschungsstand melden würden. EU-Beitrittsgespräche mit Bosnien und Herzegowina, Blinken gegen israelische Bodenoffensive in Rafah, Cannabis-Gesetz im Bundesrat. Ja, passt schon. So, also weil ja, Fusion ist bisher ein technisch nicht gelöstes Problem. Und zwar nicht so frei nach dem Motto, ja, wenn du da nur ein bisschen Geld drauf schmeißt, dann hast du es gelöst, sondern mehr so, ja, also wir haben noch keine Reaktoren gesehen, die in der Lage wären, längerfristig zu laufen. Die theoretischen Grundlagen dafür sind seit vielen Jahren in der Erforschung. Praktische Umsetzungen davon sind ob der Tatsache, dass da relativ große Testinstallationen nötig sind, um überhaupt irgendwas ausprobieren zu können, ein bisschen schwierig, sind aber in Arbeit. Na, zum Beispiel ITER. Metronom, Wand folgt akuten Zugausfällen in den Grundgedanken. Okay. Zum Beispiel ITER ist im Bau. Aber selbst wenn er dann fertig gebaut ist, ist da keine Garantie, dass das Ding dann nur noch angeschaltet werden muss, ein bisschen an Knöpfen gedreht werden und dann hast du dann einen funktionierenden Fusionsreaktor, sondern selbst wenn da dann Plasma längerfristig erhalten werden könnte, wäre der Reaktor immer noch nicht in der Lage, mehr Energie auszugeben, als da reingesteckt werden muss, um die Fusion zu zünden. So, das ist immer noch nicht absehbar, dass das irgendwo in Reichweite ist. Jetzt kann man sich natürlich hinstellen und kann verlangen, aber Fusion müssen wir unterstützen. Das ist aber mehr performative Politik, als dass da jetzt tatsächlich irgendwas für die Stromversorgung gemacht wird. Also, weil selbst wenn jetzt der Weg zur Fusion hin wirklich nur noch ein, wir setzen einzelne Schritte um, wir sind uns schon ganz sicher, dass sie nicht mehr schief gehen können. Selbst wenn es das wäre, wären da immer noch einige Jahrzehnte an Aufwand notwendig, soweit sich das zumindest im Moment absehen lässt. Und das läuft letztendlich darauf hinaus, nein, Fusion ist nicht eine Technologie, in die man jetzt Hoffnung setzen kann, im Sinne von, wenn wir da nur genug Geld draufwerfen und der Wirtschaft freie Hand lassen, dann wird das erfolgreich, sondern es ist wissenschaftlich bisher noch nirgendwo gezeigt, dass Fusion mit vertretbarem Aufwand möglich ist. So, oder anders ausgedrückt, es kann sein, dass Fusion möglich ist. Wir wissen es nicht. Es kann auch sein, dass Fusion gar nicht geht, dass da noch irgendwas kommt, was dafür sorgt, so nie kannst du nicht in großem Stil machen. Wissen wir einfach nicht. So, wenn man sich jetzt da als FDP hinstellt und sagt, ja, aber wir müssen da einen zukunftsfähigen Rahmen schaffen und private Investitionen ermöglichen, Gesetz und Absatz des bisherigen Atomgesetzes die Grundlage dafür sein, dass beispielsweise auch Start-ups Förderanträge stellen können. Ja, also, ich sehe da noch nicht, dass da irgendwas drin ist, wo man hin kann. Es ist wissenschaftlich, soweit ich weiß, nicht in Reichweite, sondern mehr so, ja, also da sind noch mehrere Jahrzehnte Luft, bis man frühestens Energieerzeugung aus Fusion haben kann. Dass wir in der Zwischenzeit gut daran täten, nicht weiter Carbon in die Atmosphäre zu kippen, halt den CO2-Level so hoch zu treiben, dass das Leben auf der Erde unmöglich ist. Ja, also ich meine, da kann man drauf kommen. So, oder anders ausgedrückt, für aktuelle Politik ist das nicht ein Thema, an dem man viel Aufwand versenken sollte. So, dann Fingweiß, Meldung von Donnerstag Vormittag. Seit 2021 werden ja Fingerabdrücke im Chip von Personalausweisen gespeichert. Daran gab es viel Kritik. Der EuGH hat nun geurteilt, Fingerabdrücke im Ausweis sind an sich rechtmäßig, ein Lichtbild sei weniger fälschungssicher. Lichtbild sei im Vergleich zu Fingerabdrücken weniger fälschungssicher und die Fingerabdrücke im Ausweis dienten im weiteren Sinne zur Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus. Bei dem Wiesbadener Gericht hatte nämlich ein Mann beanstandet, dass ihm kein neuer Personalausweis ohne Fingerabdrücke ausgestellt wurde. Das Gericht hat dann den Fall dem EuGH vorgelegt. Der sollte klären, ob die Speicherung von zwei Fingerabdrücken gegen das Grundrecht auf Schutz der personenbezogenen Daten verstößt. Das verneinten die Richter nun. Aber allerdings stütze sich die zugrunde liegende Verordnung auf die falsche Rechtsgrundlage, teilten die Richter mit. Das habe zur Folge gehabt, dass nicht das korrekte Gesetzgebungsverfahren angewendet wurde. Es brauche unter anderem Einstimmigkeit unter den EU-Ländern. Daher erklärte das Gericht die Verordnung für ungültig, weil das aber schwerwiegende negative Folgen für eine erhebliche Zahl von Unionsbürgern und für ihre Sicherheit haben könnte, bleibt die Verordnung einfach weiter wirksam, bis eine neue Verordnung erlassen wurde, spätestens am 31. Dezember 2026. Würde sich jetzt allerdings die Fingerabdrücke gehörenden Ausweiseverordnung auflösen, wenn bis dahin nicht was Neues dasteht. So, oder anders ausgedrückt, also das Ergebnis ist, eigentlich gilt es nicht. Uneigentlich kann man begründen, warum man es aber will, dass es gilt. Und deswegen ignorieren wir, dass es eigentlich nicht gilt. Weil, ja. Ich meine, wäre jetzt noch die Frage, wie schlimm ist die Tatsache, dass die Verordnung da nicht nach dem richtigen Weg entstanden ist? Also, weil das hier klingt mir jetzt nach, es ist vom Ergebnis her argumentiert. Wir wollen, dass Fingerabdrücke in Ausweisen drin sind, weil die wären so viel sicherer. Na, dass auf der anderen Seite, wenn da Daten von wegkommen, bei Biometrie ist halt immer das klitzewinzige Problem hat, dass du die nicht einfach ändern kannst. Du kannst biometrische Daten nicht einfach ändern. Irgendwelche Passwörter kannst du gegebenenfalls relativ schnell ändern. Aber du kannst deine Biometrie so schlecht ändern. Und entsprechend, ja. Aber hey. So, Wirtschaftsmeldungen. Als wir da erstmal hätten die BCD-Card. Weil ab dem 9. Juni bekommen DB-Kunden ihre Bahncard 25 oder 50 nicht mehr als Plastikkarte, sondern müssen sie digital nutzen. Was nur mit einem Kundenkonto in der App geht, was zu diversen Problemen führen kann. Bestehende Karten können zwar noch bis zu dem aufgedruckten Gültigkeitsende benutzt werden, im Falle eines Verlusts werden aber keine Ersatzkarten mehr ausgestellt. So, der Witz ist jetzt der, die Bahn stellt jetzt also um auf komplett virtuelle Karten, die dann auch nur angezeigt werden können, wenn du dich in der Bahn-App auch angemeldet hast. Jetzt ist da noch das klitzewinzige Problem, braucht man dafür Internet? Weil wenn man dafür Internet braucht, dann ist die Bahn ja nun gerade berühmt dafür, dass es da Ecken gibt, wo das mit dem Internet ein bisschen schwierig ist. So, also wenn jetzt nicht jeder Zug die Infrastruktur dabei hat, um gegebenenfalls im WLAN die komplette Authentifizierung zu übernehmen, könnte ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die zwar eine Bahncard eigentlich haben, die dann aber nicht vorführen können, wenn jemand die sehen will und dafür dann entsprechende Strafen bekommen. Das wiederum könnte dann juristisch noch interessante Ergebnisse zeigen, wenn dann mal Leute das Ganze von Gerichten geklärt wissen wollen, ob das so angeht. Aber hey. So, next. Next ist dann Shabari Lever. Der britische Konsumgüterkonzern Unilever spaltet nämlich seine Eiscreme-Geschäft ab. Die Marken Longnose, Langnese, Magnum, Bean und Jerry's sollen in eine eigenständige Firma ausgelagert werden, weil Unilever verkündet mal ein Sparprogramm. So, ob das jetzt irgendwas spart, wenn du irgendwelche Marken auslagerst? Es klingt mir mehr nach, die da machen Verluste, die wollen wir jetzt nicht in unserer Bilanz drin haben. Ach komm, tüte die mal woanders hin. Was jetzt nicht heißt, dass die Verluste dann weg sind, aber dann tauchen sie zumindest in der eigenen Bilanz nicht mehr auf. Ja. Also dem, ja. Man wolle sich künftig auf 30 Kernmarken konzentrieren, die 70% der Umsätze einbrächten. Und die Börse findet das geil. Ja gut, was die Börse findet ja auch Douglas, die wieder zurückgekehrt sind, in die Börse irgendwie geil. Und IPO war, glaube ich, auch noch bei Reddit. Das fand die Börse, glaube ich, auch tendenziell geil. Aber Preizeusink. Meldung dann von Mittwoch früh. Die deutschen Erzeugerpreise sind weiter gesunken. Vor allem Strom und Gas sind nämlich billiger. Für Verbraucher sind das gute Nachrichten. Sinkende Erzeugerpreise sprechen für einen Rückgang der Inflation. Ein Rückgang der Inflation heißt aber auch nur, dass es nicht noch mehr, noch teurer wird, weil die Preise, die ja energisch gestiegen sind, seit Russland die Ukraine angriff, die sinken dann auch nicht wieder. Aber hey. Von Januar auf Februar gaben die Preise ebenfalls nach, und zwar um 0,4%. Hier war nur ein Minus von 0,1% erwartet worden. Nahrungsmittel kosteten dabei erstmals seit fast 3 Jahren wieder weniger als ein Jahr zuvor. Ja, so, oder anders ausgedrückt, ja, also wenn man jetzt die richtigen statistischen Slices sich raussucht, sieht man tatsächlich irgendwo Preissenkungen. Ja, ob davon irgendwas im Alltag ankommt, wäre dann die nächste spannende Frage. Strom und Gas wären billiger. Ja, also sie sind zumindest nicht massiv teurer geworden. Soweit kommt das noch. Aber ja. So, mal ganz davon abgesehen, ja, also wer dann noch langfristige Verträge hatte, da waren die Preiserhöhungen ja auch mehr nicht gleich sofort alle da. Aber hey. So, dann hat die DB eine Bilanz veröffentlicht. Und zwar hat die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr hohe Verluste eingefahren. Und zwar betrug das minus 2,4 Milliarden Euro. Im Jahr davor lag das Minus bei 227 Millionen. Als Hauptursache nannte das Unternehmen hohe Ausgaben für das marode Netz, also einen Gewinneinbruch bei der Speditionstochter Schenker, die man ja eigentlich verkaufen und nicht verschenken will. So, okay, also das Spannende an der Geschichte ist jetzt, okay, Die Bahn hat massive Verluste eingefahren. Nachdem die Bahnaktien komplett im Besitz des Staates sind, ist das jetzt nicht haushaltsrelevant? Genauso wie es nicht haushaltsrelevant war, als die Bahn da immer noch Gewinne eingefahren hat, beziehungsweise weniger Verluste eingefahren hat und gegebenenfalls Geld dann auch noch an den Staat abgegeben. Aber ja, also ich meine, dass die Bahnbilanz jetzt nicht geil aussieht. Ist da tatsächlich ein Wetter im Charge 6, ein Wecker im Charge 6 drin, der sich jetzt angedingst fühlte. So, also die Bahn fährt Verluste ein. Bilanzwirksame Verluste und nachdem die Bahn ja ein Unternehmen des deutschen Staates ist, beziehungsweise sämtliche Aktien davon im Besitz des Staates sind und der Aufsichtsrat ja auch besetzt ist von Personen, die aus Ministerien dahin entsandt wurden, kann man durchaus die Frage stellen, heißt das jetzt, der Staat müsste sich das anziehen? Eigentlich ja, weil niemand sonst kann da Einfluss drauf gehabt haben. So, was da sicherlich mittelfristig auch mit reinkloppen wird, sind die öffentlich ausgeführten Tarifkonflikte der Bahn mit den verschiedenen Gewerkschaften. So, die werden jetzt natürlich noch nicht in einer Bilanz drinne fertig aufgetaucht sein, weil ja, die sind ja noch am Laufen. So, namentlich irgendwelche Verhandlungen mit der GDL, ich meine Anfang der Woche oder letztes Wochenende irgendwie so gab es die Meldung so, ja, jetzt würde man wieder verhandeln und jetzt gäbe es erstmal keine Streiks. So, was ja dann bei mir die Frage aufwarf, so im Moment möchtet ihr jetzt dafür gelobt werden, dass ihr doch wieder miteinander redet und dass Bahnvertreter sich dann auch überzeugt gaben, dass man da irgendwie Ergebnisse erzielen würde. Also weil, ja, also das wäre jetzt meine Erwartungshaltung, ja, ihr verhandelt miteinander und am Ende kommen da Ergebnisse raus. Alles andere fände ich jetzt irgendwie nicht so richtig gut. Ich weiß auch nicht. So. Jetzt haben wir aber erst 19 Minuten. Von daher, was hatten wir? Wir hatten erstmal die Meldung, das deutsche Klimaziel wäre erreichbar. Klammer auf, wenn man ausblendet, dass CO2-Reduzierung im Moment darauf zurückgeht, dass die deutsche Wirtschaft abgewürgt wird, dass wir uns in einer Rezession befinden, die ja daher kommt, dass die Bundesregierung darauf besteht, man müsse sparen, koste es, was es wolle. Auch wenn ansonsten eigentlich politische Empfehlung wäre, wenn du in einer Rezession bist, sollte der Staat Geld in die Hand nehmen und der Wirtschaft investitiv in die Hand drücken. So, da hat er zwei Sachen von. Ding 1, was er davon hat, ist, man kann zum Beispiel Infrastruktur erneuern lassen. Ding 2, was man damit hat, ist, dadurch, dass man die Infrastruktur erneuern lässt, gibt man der Wirtschaft Geld, was die Wirtschaft dann wiederum der Wirtschaft weitergeben kann, was insgesamt befördert, dass Dinge wachsen, was wir im aktuellen System eigentlich haben wollen. Aber hey, so, nachdem die Bundesregierung das nicht tun will, ist jetzt noch nicht abzusehen, wie man denn irgendwie aus der Rezession da wieder rauskommen wollen würde. Klar kann man sich jetzt irgendwie drauf berufen, ja, aber wir haben ja sowieso eine so exportgetriebene Wirtschaft. Ja, aber unsere exportgetriebene Wirtschaft können wir nicht selber wieder anfeuern. So, da können wir nicht viel tun. So, andere Länder kaufen bei uns. Geht ja nicht. Ja? So, und sich jetzt damit also brüsten, dass man jetzt also versehentlich das Klimaziel mal erreicht, das ist so ähnlich wie im Jahre 2020, als da auch mal Klimaziele erreicht wurden. Aber mehr so deswegen, weil eben für längere Zeiten in dem Jahr wirtschaftliche Aktivitäten herabgefahren waren. Ich weiß auch nicht, da war irgendwas. Na, aber hey. So, ja, da jetzt irgendwie ein Fusionsgesetz verlangen, das sieht mir aus wie performative Politik. So frei nach dem Motto, wir wollen so tun, als wäre Fusion etwas, was tatsächlich irgendwie zur Energieerzeugung beitragen können würde. Ja, es mag sein, dass Fusion irgendwann mal zur Energieerzeugung beitragen kann. Das ist aber definitiv keine Maßnahme, die auch nur ansatzweise kurz- oder mittelfristig erreichbar ist, sondern das ist mehr so ein Ding, So eine Fusion ist immer so bummelig 40, 50 Jahre weit weg. Und das aber schon eine ganze Weile. Weil, wenn man die Nachrichten dazu anguckt, ja, die National Ignition Facility in USA irgendwo, die hat mit ganz viele Laser auf einen Punkt draufknallen, es geschafft, mehr Energie rauszubekommen mit einem kurzen Bumm, als sie vorher reingesteckt hat. Sternchen, wenn man denn Energie ignorierte, die zum Aufbau der Umgebung notwendig war. So, also ist mehr so ein, ja, also wenn wir die richtigen Zahlen zusammensummieren, dann sieht es aus wie, wir haben positiven Energieoutput. Nee, haben wir nicht, und das ist auch nichts, was irgendwie nachhaltig gemacht werden kann. So, dass noch gar keine Fusionsreaktoren auch nur ansatzweise irgendwie positiven Energieoutput in länger irgendwo zeigen würden. Was ja aber genau das wäre, was du für ein Kraftwerk bräuchtest. Ja, das heißt effektiv, Fusion ist nicht die Antwort. Nicht kurzfristig, nicht mittelfristig, langfristig, eventuell unter Umständen möglicherweise, wenn man es denn technologisch hinkriegt und da nicht noch irgendwelche unerwarteten Nebenwirkungen auftauchen. Ob da unerwartete Nebenwirkungen auftauchen, lässt sich logischerweise nicht vorhersagen, weil die sind ja unerwartet. Hence the name. So, und sich jetzt da also hinstellen und ein Fusionsgesetz verlangen, ja. Also das ist mehr Politik-Simulation, als dass es echte Politik wäre. So, Fingerabdrücke in Ausweisen, sagt der EuGH, wären in Ordnung, aber die Verordnung ist eigentlich nicht in Ordnung. Wenn der EuGH aber auf Basis der Verordnung argumentiert, dass es in Ordnung ist, selber aber argumentiert, die Verordnung ist nicht in Ordnung, wirft das die Frage auf so, ja, aber wie kann denn eine Verordnung, die nicht in Ordnung ist, darauf hinauslaufen, dass es in Ordnung ist? Ja, aber wenn wir das jetzt nicht so machen würden, dann hätte das ja Konsequenzen. Ja, also ist Ausweisfälschung ein Problem? Na? Das ist die Frage kann man auch immer stellen, wenn es irgendwie heißt, ja, aber unsere Ausweise müssen sicherer werden. Ist Ausweisfälschung ein Problem? Wenn Ausweisfälschung ein Problem ist, okay, dann muss man da was gegen machen. Wenn Ausweisfälschung sich als ein Nicht-Problem herausstellt, dann kann man da natürlich Maßnahmen ergreifen, um Ausweise fälschungssicherer zu machen. Man kann es aber genauso gut auch sein lassen, weil Ausweisfälschung ist ja gar kein Problem. Ja, oder anders ausgedrückt, ich weiß nicht, was es werden soll. Wir haben hier übrigens fürs Rohrverlegen, für das Fernwärmedings, haben die hier auf der Straße auch mal wieder alle möglichen Markierungen untergebracht. Was verdächtig danach aussieht, es könnte sein, dass sie sich also tatsächlich von da ganz hinten bis in den Kreuzungsbereich noch durchfräsen wollen. Boah, ich meine, können sie machen. So, dann die Bahn. Möchte Bahncards nicht mehr in Plastikkarte, sondern nur noch in digital haben. Ja, also ich meine, dass sie die Bahncards in digital haben wollen, okay. Wäre halt die Frage, also ja, sorgen sie denn auch dafür, dass den Leuten, die die Bahnkarten in digital vorführen müssen, die Infrastruktur zur Verfügung steht? Oder musst du quasi vor Antritt der Bahnreise sichergestellt haben, dass auf jedem Gerät, auf dem du eine Bahncard vorführen können würdest, du nochmal irgendwie durch 57 Anmeldeschritte durchgehüpft bist. Weil ja bekanntlich Internet in Zügen nicht hundertprozentig zuverlässig sein kann. Boah, das wäre eigentlich die spannende Frage. Aber ey. So. Barilever, Unilever möchte also mal wieder irgendwie rumsparen. Hatte auch irgendwie was von, ja, also wir haben Bilanz und die ist doof. Ja, okay, und was heißt das denn konkret? Weiß ich halt nicht. So, dann die Erzeugerpreise sind weiter gesunken. Was ja dann hieße, die Inflation würde jetzt sinken. Was aber, wenn man weiß, dass Inflation nur das Delta von Preis ist, dann ist weniger hohes Delta von Preis noch nicht eine Preissenkung, sondern mehr die Preise steigen dann nicht mehr rapide. Ja, da dauert es dann aber auch noch einen Moment, bis es dann besser werden kann. falls es überhaupt noch mal jemand wieder besser werden kann. Falls jetzt nicht die Preise auf dem hohen Level bleiben. Was ja auch durchaus möglich ist. Na? Also ich meine, stehende Aussage ist ja auch, also die Preise würden nie wieder dahin sinken, wo sie mal herkamen. So. Na, von daher, ja. Ja, und die DB macht Verluste jenseits von Gut und Böse. Nachdem das Unternehmen dem Staat gehört, kann man sich da durchaus, ohne sich groß anzustrengen, verargumentieren, das gehört dem Staat. Da ist der Staat also auch für zuständig. Da hat der Staat definitiv Anteil dran. Klar kann man jetzt irgendwie behaupten, so nie, aber wir mischen uns da ja nicht ein, aber das Unternehmen gehört euch. Wenn das Unternehmen Dinge tut, die ihr doof findet, dann könntet ihr das sagen, und zwar dem Unternehmen. Und zwar als Eigenschaft des Besitzers sämtlicher Aktien. Aber hey. So, haben wir zwar erst 27 Minuten, aber ich habe keinen Bock mehr. Deswegen kommen wir in der Musik- und Hinterhäckern, in der Musikecke. Hätten wir hier PS22, das waren irgendwie 2020er. Where were you when I needed you? 348. Ja, nicht im Amt. Und dann gibt es von Köpersbusch vom 11. März den Köpersbusch zum Papst zur Ukraine. Der ja mit irgendwas weiße Flane geredet hat. Wobei die Echauffage darüber, dass der Papst es wagte, Frieden gut zu finden, auch schon so ein bisschen komisch rüberkommt. So, ne? Also weil, ja, also wir finden Frieden doof. Wäre eine Argumentation, die kannst du aufmachen. Er macht sich allerdings ganz schnell, ganz schlimm lächerlich. Ja, aber das darf man doch der Ukraine nicht vorwerfen. Mhm. Okay. Dann wirft man das nicht der Ukraine vor. Aber, ja, also sie wissen schon, dass der sich jetzt nicht an Russland gerichtet hat. No? Beziehungsweise, dass gegebenenfalls in der Fragestellung auch schon Framing drin steckte, was die Leute, die sich dann über die Antwort auf die Frage aufregen, dann nicht aufgefallen ist. Aber hey. So, das kriegt er dann jedenfalls auf und nicht. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt, ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das in meine Richtung kommunizieren, indem ihr einen Tröd an compot@mastodon.social wirftet oder eine Mail an comiblog@gmail.com oder mich auf Threads oder Bluesky ausfindig machtet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Oh, That was awesome. I was really good, guys.
Sollte ein philosophisches Gespräch über die Farbe Weiß werden und das Ganze gerät jetzt zum Politikum. Papst Franziskus hat sich schon Anfang Februar mit dem Schweizer Fernsehen zu einem Interview getroffen. Es wird erst später ausgestrahlt, aber erste Ausschnitte daraus sorgen jetzt für Empörung. Franziskus ruft die Ukraine nämlich offen zu Verhandlungen mit Russland auf und unterstützt, angesprochen auf die weiße Fahne, einen Waffenstillstand.
Ich denke, dass derjenige stärker ist, der die Situation betrachtet, an das Volk denkt, den Mut der weißen Fahne hat und verhandelt. Das Wort verhandeln ist ein mutiges Wort. Wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben, zu verhandeln.
Der Vatikan stellt danach nochmal klar, von Kapitulation sei hier nicht die Rede gewesen. Der Papst wolle eine diplomatische Lösung.
Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Morgen. Hat Papst Franziskus recht? Lässt sich der Ukraine-Krieg mit Diplomatie beenden?
Er hat vom ersten Tag dieses Krieges an auf diese diplomatische Karte gesetzt. Er hat im März 22, also einen Monat nach Kriegsausbruch, eine Videokonferenz gehabt mit Kyrill, dem Patriarchen von Moskau, eine im Westen als zwielichtig betrachtete Figur, also das Kirchenoberhaupt, weil ehemaliger, umgebauter, stillgelegter KGB-Agent und Kumpel von Putin. Aber er hat es geschafft, in einem Pressestatement zu dieser Videokonferenz damals das Wort Krieg unterzubringen. Also diejenigen, die jetzt fordern, er müsse doch Kyrill anrufen, das hat er schon vor über 2 Jahren getan. Er hat im Juni 22 eine Kommission stattfinden lassen im Vatikan, hochrangig besetzt mit Jeffrey Sachs, Romano Prodi, Michael von der Schulenburg, die ein Friedenspapier vorgelegt hat und gewarnt hat, wenn wir das nicht machen, diesen diplomatischen Weg gehen, dann gibt es einen Frozen Conflict, dann gibt es einen langen Zermürbungskrieg. Und was dann in diesem Papier als Vorschläge drin stand, ist dann später im Grunde in allen Friedensmissionen, ob nun brasilianisch, chinesisch, südafrikanisch, israelisch, türkisch, italienisch, wieder aufgetaucht. Und darauf kann er sich heute berufen und sagen, Freunde, diese Kommission, die nicht in meinem Namen, aber auf meine Einladung getagt hat, die hat euch das vorausgesagt, Zermürbungskrieg und einfach immer noch mehr Tote und Verstümmelte. Im Juni 22 empfing der Papst die Kommissionspräsidentin der EU, Ursula von der Leyen, und da gab es eine Erklärung zur gemeinsamen Verpflichtung, sich für die Beendigung des Krieges in der Ukraine einzusetzen. Und ein Jahr drauf, im April letzten Jahres 23, sagte Franziskus, es läuft eine Mission derweil, die ist aber noch nicht öffentlich. Und da hatte er sich mit dem Metropoliten Hilarion von Budapest und Ungarn getroffen. Der war bis zum russischen Überfall auf die Ukraine sowas wie der Außenminister des Kyrill, also des Patriarchen von Moskau. Sprich, der ist die ganze Zeit dabei zu verhandeln. Er war auch beteiligt als Vermittler beim Gefangenenaustausch, den Erdogan, den die Türkei als Gastgeber vermittelt hatte. Und zwischendurch sagte er immer den schönen Satz, Sie können sich vorstellen, dass wir bei solchen Treffen nicht über Rotkäppchen geredet haben, sondern über alles.
Ja, aber was kann der Papst jetzt hier im März 2024 ausrichten?
Na, erstmal beweisen, dass der Mut zur weißen Fahne tatsächlich ein großer sein muss, denn die katholische Kirche hat schon größeren Mist gebaut und dafür weniger auf die Fresse bekommen. Also was jetzt hier an Reaktionen auf diesen Kirchenmann einpurzelt, das zeigt schon, dass sich eine parteiübergreifende Fraktion der Waffenreligiösen gebildet hat, aus den üblichen Verdächtigen, Strack-Zimmermann und Hofreiter und Göring-Eckardt und Kiesewetter, die sich mehr oder minder auf ihren Katholizismus berufen und, wie Frau Strack-Zimmermann sagen, sie schämen sich gar ihrer katholischen Kirche, aber offenbar 2 Jahre nicht mitbekommen haben, dass diese katholische Kirche, dass der Vatikan, dass der Papst sich darum bemüht, Frieden zu schaffen. Ich finde es tatsächlich einen mutigen Schritt von Ihnen, und das Schweizer Fernsehen wird dieses ja ursprünglich feuilletonistisch gemeinte Gespräch nicht ohne seine Zustimmung jetzt vorveröffentlicht haben. Es sollte eigentlich Ende März veröffentlicht werden. Und ich nehme an, wir haben die Kernsätze jetzt gehört, und ich nehme an, wir haben nicht gehört, was der Papst in der Zwischenzeit oder was der Vatikan, der sich am Wochenende auch nochmal als Vermittler für den Krieg in Gaza angeboten hat und unterwegs unternommen hat. Ich verstehe, dass Selenskyj in seiner Videoansprache abends gesagt hat, er lobt die Kirchenangehörigen, die in der ukrainischen Armee Dienst tun. Und das ist auch für mich der Einzige, dem ich das durchgehen lasse, dass in einer so katastrophalen Situation man vergisst, wofür der christliche Glaube eigentlich steht.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.